Ja, hallo, hallo, hier ist wieder Magas Bralle Plaudertasche Podcast und die Maga sitzt schon im Studio mit einem Gast. Den Namen darf ich noch nicht verraten, das macht die Maga selbst. Maga, ich übergebe an dich.
Danke, danke, danke. Heute, liebe Hörer und Fans, habe ich einen Gast bei mir, der unwahrscheinlich viel für seine Heimatstadt getan hat. Und diese Heimatstadt ist noch dazu eine der schönsten Städte Deutschlands. Der Marktplatz ist sogar von der Zeitschrift Focus als schönster Marktplatz Deutschlands geehrt worden. Und ich begrüße hier ganz speziell Hans-Peter Mattausch aus Dinkelspiel, eine Institution im Tourismusbereich, doch nicht nur dort. Lieber Hans-Peter Mattausch, wie war Ihr beruflicher Werdegang?
Ja, Beruf ist so eine Sache. Also ja. Eigentlich bin ich berufsmäßig verkrachter Brauereiingenieur.
Ach was?
Ja, ich habe Anfang meiner beruflichen Karriere mal in Weihenstephan Brauereiwesen und Getränketechnologie studiert. Das mit den Stauungen am Mittleren Ring klappt bis heute. Die praktische Umsetzung hat auch gut funktioniert, aber das mit Strömungslehre und Mathematik und Physik war jetzt nicht so ganz meins. Ich habe dann, ich sage mal, habe es erfolglos studiert. Ich habe dann nämlich nach dem Vordiplom die Zwangsexmatrikulierung hinter mich gebracht und habe dann einmal ein Praktikum in der Industrie gemacht, in der Stanzerei, das war sehr lustig. Wenn die Maschine schneller zittern kann als ich, ist das schon immer schwierig. Das war dann zur Findung schon interessant, weil ich wusste dann sicher, was ich nicht möchte. Und dann habe ich dummerweise ein Praktikum in der Klinik gemacht und irgendwann kam eine der Damen vorbei und hat gesagt, was machst denn du da? Und habe ich gesagt, wie schaut's denn aus? Grüne Tücher falten, was sonst? Und dann hat sie gesagt, bring morgen einmal dein Zeugnis mit. Ich glaube, wir haben da eine Ausbildungsstelle frei und die kriegen wir nicht besetzt.
Ja, sag mal.
Das könntest doch du machen.
Ja, und, ja, das ist dann, ja Wahnsinn.
Und dann habe ich halt dummerweise mein Zeugnis mitgebracht und dann war ich da
gefangen.
Auszubildende mit einer horrenden Monatsgage von 450 Mark.
Brutto.
Im ersten Ausbildungsjahr, das war 1983. Im zweiten Ausbildungsjahr gab es dann noch 400, weil es so viele Leute gab. Und dann musste man die Ausbildungsvergütung kürzen. Naja, und dann bin ich halt in dem Laden hängen geblieben. Und irgendwann einmal hatte ich dann die zweifelhafte Aufgabe, auf Station zu arbeiten. Das habe ich auch gemacht, 3 Jahre lang. Und nach 3 Jahren war mir klar, dass das vielleicht auf Dauer nichts für den Vater sein Buben ist, sondern da müsste noch was anderes sein. Und dann habe ich irgendwann einmal eine Lehrerausbildung gemacht und dann bin ich irgendwann einmal an der Berufsfachschule für Krankenpflege in Dinkelspiel gelandet. Zu der Zeit hatte der Laden 57 Auszubildende und 3 Lehrer. Mhm. Und als ich dann gesundheitsbedingt zwangspensioniert werden musste, 2022 hatten wir 10 Berufsfachschulen mit 60 Lehrern und 458 Auszubildenden.
Ach, schau her.
An 3 Standorten. Das war mal so kurz der berufliche Weg. Mhm. In Pension gegangen oder in Rente gegangen bin ich als Akademiedirektor der Akademie an Regium.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja, also das ist ja schon also beeindruckend.
Ja, gut. Ja, man muss halt nichts kennen, aber das immer.
Allmächtiges Leben, also was er ja wieder schon gesagt hat. Ja, also Sie sind ja aus dem mittelalterlichen Dinkelspiel überhaupt nicht wegzudenken, ne? Das ist ja schon mal klar.
Das ist ein wenig lang her.
Man hat ja schon 800, hat man von dem Ort Dinkelspiel gehört, man hat dann denkt, der Gutsverwalter Dingold hat dann das Dinkelspiel hergeleitet oder ja, auch die Dinkelbauern.
Das muss alles nicht stimmen.
Ne?
Das Interessante an den Historikern ist ja, dass sie uns immer Geschichten erzählen, wo sie sicher nicht dabei waren. Ja. Also wo jetzt Dinkelsbühl herkommt, weiß kein Mensch. Aber wir wissen, dass die erste urkundliche Erwähnung 1188 in einer Hochzeitsurkunde von Barbarossa ist, zusammen mit Rothenburg. Und wir wissen, dass die 1000-Jahr-Feier 1928 sicherlich falsch war. Weil das ist einmal amtlich, dass die urkundliche Erwähnung nicht 928 war, sondern wenn ich im Kinderzechzeughaus Führungen mache, dann sage ich immer, ich gehe davon aus, dass das die Seitenzahl des Merian-Bandes war. Und das hat sie halt wunderbarerweise im völkischen Aufbruch der 20er ja so wunderbar gegeben, dass es toll war, eine 1000-Jahr-Feier zu machen. Wir haben aber allerdings natürlich auch jetzt den Vorteil, dass wir mindestens bis Anna 2088 keine Jubiläen mehr feiern müssen. Das ist ja praktisch. Das spart manches. Ja. Ansonsten ist dieses Städtchen als Burgum erwähnt, 1188. Mhm, das heißt, da hatte es schon Mauer und Türme.
Sehr viele Türme, das hat mir jetzt erst einmal der Herr Michel erzählt.
Ein bisschen Geschichte gab es vorher auch schon. Mhm. Und es ist halt typisch Dingelsbühl, eine staufische Gründung. Deswegen im Ursprung auch rund. Mhm. Und die jetzige Form hat sich ergeben nach der Erweiterung der Stadt 1275, als man begonnen hat, darüber nachzudenken, ob das so geschickt ist, dass man die Mauer im Tal hat und auf den Bergen die bösen Feinde stehen. Ja. Deswegen hat man dann die Mauern auf die lieben Berge, um die bösen Feinde abzuhalten.
Da hat man ja in Seegringen, geht man ja ziemlich hoch rauf.
Ja, das Seegringer Tor war früher da gestanden, wo jetzt ungefähr das Rathaus ist.
Ach wirklich, so weit unten?
Und dann hat man
unten?
Das Seegringer Tor versetzt, oben auf den Kamm, um da den Schutz zu kriegen.
Ja,
das Ganze ist insofern lustig, als man guten Gewissens sagen kann, die Dinkelsbühler hätten ihre Stadtmauer ersoffen. Weil zur Finanzierung der Stadterweiterung 1275 wurde ein Umgeld eingeführt. Mhm. Das heißt, ein Aufschlag aufs Bier und auf jegliche Getränkeform.
Aha.
Und deswegen haben die werten Herrschaften mit jeder halben, die konsumiert haben, einmal was für die Stadtmauer getan.
Da schau her, das soll man vielleicht öfters machen, jetzt heutzutage, oder?
Wenn das so weitergeht, kommt das schon noch. Und den Bestand der Stadt Dinkelsbühl in gewisser Weise hat die Stadtmauer auch gewährleistet, weil die letzten Schulden aus dem Dreißigjährigen Krieg hat die Stadt Dinkelsbühl 1835 bezahlt.
Was, so spät?
Ja, und zwar durch Verkauf von Mauersteinen aus dem Umgang und aus den Vortoren der Stadtverteidigungsanlage. Deswegen haben wir nicht wie die Rodenburger ein Tor vor dem Tor, sondern wir haben nur noch eins. Und der Wehrgang ist auch weg, weil den hat man abgebrochen und pfundweiß verscherbelt.
Ja. Also ich weiß ja auch, das in Rodenburg, ne, da ist immer Plakette dann, 5 Meter, der hat Henkelzeug und 3 der Eisenhut.
Das wiederum hat was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
Mit dem Zweiten Weltkrieg hat es zu tun, genau.
Da war Dinkelsbühl so bedeutend, dass die nicht einmal ihre Abfallbomben abgeworfen haben. Ne?
Ach so.
Also Dinkelsbühl muss man schon mal sagen, die Dinkelsbühler sind Reichsstädter, das ist so, das merkt man an Bürgerstolz und tralala, aber die Dinkelsbühler meinen immer, sie seien der Nabel der Welt.
Ach, ich finde es aber schon, ja, das ist schon unser Nabel, komm jetzt
Ja, und
zu.
Ich sage immer, dreht euch einmal um, dann kommt er hin. Also man muss da ganz ehrlich sein, wenn es in einem Weltkrieg keinerlei Schäden gibt, Industrieanlagen gab es auch nicht, das Einzige, was passiert ist, waren 3 Einschüsse an der Georgskirche, dann ist die Bedeutungslosigkeit manchmal auch heilsam und rettend.
Ja, das stimmt. Das ist ein wahres Wort.
Also da muss ich jetzt nicht die großen Industrieanlagen haben. Grelzheim sah ungefähr ähnlich aus, da ist ja nichts mehr da davon.
Also jedenfalls ist es so, dass jeder Besucher sollte, also jeder Hörer sollte mindestens einmal nach Rodenburg und Dinkelsbühl und Nördlingen kommen. Die 3 Städte sind unwahrscheinlich markant. Und in Dinkelsbühl, es ist also auch immer Pflicht, dass man vielleicht einmal abends eine Tour mit dem Nachtwächter macht. Das ist auch immer ganz interessant. Der weiß 24 Liedle und das ist ganz toll. Und was also Dinkelsbühl ganz besonders noch macht, das ist die Kinderzeche. Das ist ein unwahrscheinliches Ereignis und es ist unvergesslich. Und jetzt frage ich in Herrn Hans-Peter Madausch, wie kam es zu der Kinderzeche? Hat die wirklich stattgefunden? Ist das wirklich passiert? Nein, er lacht schon wieder. Ja, da weiß ich schon wieder, was kommt. Aber sagen Sie mal, wieso heißt es Kinderzeche und was wird da konkret aufgeführt?
Naja, also der Ursprung der Veranstaltung Kinderzeche ist ein Schulauszug von 7 Lateinschülern im Jahr 1629 zum Zechen vor die Stadt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Reichsstadt bezahlt 1 Gulden, um 7 Lateinschüler mitten im Dreißigjährigen Krieg einen Schulausflug zu finanzieren. Das ist einmal die historische Grundlage von der Party. Den Eintrag im Stadtarchiv haben wir nicht, weil da Kinderzeche war, also Auszug der Kinder zum Zechen mit Essen und Trinken, sondern Den Eintrag im Stadtarchiv gibt es als Zufallsbefund deswegen, weil der Knecht des Schulmeisters bei einem dieser Auszüge, nämlich 1629, im Weiher bei Dickersbronn ersoffen ist. Ob jetzt da Alkohol im Spiel war, wissen wir nicht.
Ach, das wissen wir nicht, ne?
Aber das ist wie mit den Historikern, es war halt keiner dabei.
Ja.
Es gibt den Eintrag im Stadtarchiv und aus diesem Schulausflug der Lateinschüler hat sich im Laufe der Zeit eine Schulzeche entwickelt. Das war ja im deutschen Südwesten in vielen Reichsstädten üblich, dass man da Routenfeste oder Maientage veranstaltet hat. Dazu sollte ich vielleicht noch kurz erklären, dass Dinkelsbühl mitnichten eine fränkische Stadt ist. Dinkelsbühl ist eine schwäbische Reichsstadt schon immer gewesen. Von 1387 bis 1802 auf der schwäbischen Bank des Heiligen Reiches gesessen.
Los.
Deswegen haben wir heute noch enge Beziehungen nach Öhringen, nach Bad Wimpfen, nach Biberach und nach Friedrichshafen. Mehr als nach Rothenburg oder nach Weißenburg.
Ach, ne? Das ist ja interessant.
Da merkt man auch, wie das mit dem Glauben so ist. Die fränkischen Reichsstädte, ne? Also die kann ich aufsagen, da gibt es 5. Im Schwäbischen Reichskreis gab es 45. Also diese bürgerliche Bewegung, die es im deutschen Südwesten kam, sage ich immer bildlich, ist mit der Renaissance aus Italien, aus Norditalien über die Alpen geschwappt. Und hat dann über den Bodensee bis nach Dinkelsbühl gereicht. Dinkelsbühl war die nordöstlichste Ecke des Schwäbischen Reichskreises. An der Außengrenze der Reichsstadt Dinkelsbühl begann das markgräflich-brandenburgisch-pietistische Franken. Das sieht man ja auch eben an diesen 5 Reichsstädten. Das ist Rothenburg, Winsheim, Schweinfurt, Weißenburg und Nürnberg. Mehr Reichsstädte gab es da nicht. Und unser Arzt behauptet immer, die Franken gehen alle zum Lachen in den Keller. Ne?
Das ist aber nicht so.
Das machen jetzt unsere niederschwäbischen Kollegen nicht so stark.
Nein, also ne? das muss ich widersprechen.
Ja, das ist ja recht. die Niederschwaben als Raumschaft sind nicht mehr bekannt, das ist abgegangen. Die niederschwäbischen Reichsstädte, das ist zum Beispiel Dinkelsbühl, Nördlingen, Bopfingen und geht hinter bis Öhringen und Künzelsau.
So weit?
Das sind die niederschwäbischen Reichsstädte. Und Oberschwaben kennt halt nur jeder, da fährt man eben in Urlaub hin. Oberschwaben ist Biberach, Ravensburg und das ganze Zeug zum Bodensee. Und diese niederschwäbischen Reichsstädte sind halt insofern auch interessant, weil sie, und das sieht man zum Beispiel an der Bekleidung der Knabenkapelle, das ist ja immer so ein Ding.
Jeder, ist das nicht der Augsprüche?
Jeder erzählt immer, die Knabenkapelle würde die Rokoko-Uniformen tragen. Und wenn ich das herkriege, kriege ich immer Krampfanfälle. Weil was ist denn eine Rokoko-Uniform? Eine Rokoko-Uniform ist eigentlich sowas wie ein Petticoat.
Ja,
das hat überhaupt keine Aussage. Die Uniform der Knabenkapelle Dinkelsbühl ist die Uniform des Verteidigungsheeres des Schwäbischen Reichskreises aus 1780.
Da schau her.
Wollweißer Untergrund und rot-gelbe Spiegel. Mhm. Und für alle Heraldiker unter den Zuhörern, rot-weiß sind die badischen Farben. Sicher. Also trägt die Knabenkapelle bis heute badische Farben, weil der Kommandant des Schwäbischen Reichskreisheeres, nämlich der spätere Großfürst zu Baden-Durlach war. Der ist farbengebend für die Knabenkapelle.
Das ist ja Wahnsinn, was man da erfährt von dir.
Ja,
du bist ja wirklich ein wandelndes Lexikon. Wikipedia bist ja du.
Manche Seiten sind ein verklebt, aber sonst...
Nein, also unwahrscheinlich.
Also
Leute, ihr müsst unbedingt einmal nach Dinkelsbühl kommen und ihr müsst der Stadtführung mitmachen.
Und der Zeughausführung, weil die wichtigen Dinge erfährt man im Kinderzeichzeughaus. Und diese Kinderzeche, wie gesagt, als Schulauszug hat sie aus der Schulzeche dann über die Parität der Stadt. Was man noch erklären muss, weil Parität kennt heutzutage auch niemand mehr.
Ja.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde jede Regentschaft dem Glauben des Herrschers zugeordnet. Cuius regio, eius religio.
Ja, ne?
Oder wes brot ich es, wes lied ich sing.
Ja.
Und in Dinkelsbühl, in Biberach, in Ravensburg und in Augsburg war das nicht möglich. Weil die Bevölkerung gemischt konfessionell war und wenn man die Katholen aus der Stadt Dinkelsbühl getrieben hätte, hätte man kein Patriziat und kein Geld mehr gehabt. Wenn man die Evangelen aus der Stadt getrieben hätte, hätten die Reichen keine Arbeiter mehr gehabt. Also das ist dann beides ungeschickt. Deswegen ist im Frieden von Münster und Osnabrück sind diese 4 Städte erwähnt mit dem Status der Parität. Das führt zu ganz netten Dingen. Das führt nämlich dazu, dass man nach 1648 drei Bürgermeister braucht.
Was?
Ja, wir haben ja jetzt immer nur drei oder wieder. Dass man drei Bürgermeister braucht, wovon immer einer vom anderen glauben sein musste. Dass es zwei geheime Räte gab, einen katholischen und evangelischen. Dass es bei 4500 Bürgern der Reichsstadt Dinkelsbühl zwei Apotheken gab, eine katholische und eine evangelische.
Ach, sag bloß, dass das war auch schon so.
Dass es zwei Hebammen gab, katholische und eine evangelische. Weil für einen Katholen wäre es ein Geburtsfehler, wenn ihn eine evangelische Hebamme ans Licht der Welt zerrt.
Das darf doch nicht.
Und
das
geht dann so weit runter, dass man beim Knecht des Spitals die Position im konfessionellen Wechsel besetzt hat. Also den gab es nicht doppelt, weil das war dann doch ein wenig viel. Aber wenn der Vorgänger katholisch war, musste der Nachfolger evangelisch sein. Das hat nebenbei bemerkt zum Stadtbild in Dinkelsbühl geführt, weil das ist, ich sage immer, das ist die regulierende Wirkung der Armut. Die hatten nichts und haben sich mit Streitigkeiten verziert, also das können die heute noch, aber die Streitigkeiten der Stadt Dinkelsbühl sind ja auch amtlich nachweisbar im Bundesarchiv in Koblenz, weil als Reichsstadt durfte ein Reichsstadtbürger nicht vor irgendeinem fürstlichen Gericht klagen, sondern nur vor dem Reichskammergericht in Wetzlar.
Ging das so intensiv?
Ja, nur vor dem Reichskammergericht in Wetzlar oder vor dem Kaiserlichen Hofgericht in Wien. Deswegen haben wir 15 Meter Dinkelsbühl gegen Dinkelsbühl in Koblenz stehen und ungefähr genauso viel im österreichischen kaiserlichen Archiv. Und die wichtigen Inhalte dieser Klageverfahren sind zum Beispiel, darf ein katholischer Bauer an Buß und Betach Mist spazieren fahren oder darf ein katholischer Gebetsteppich an Fronleichnam an einem evangelischen Haus vorbeigehen?
Ach Gott.
Und das so? War, das ist eine ganz schwierige, weltbewegende Auseinandersetzungen.
Ja, schau.
Das ging dann bis zum Teppichklopfen und was. Denken. Ja, aber das hängt alles an der Parität. Und deswegen wurde unser Stadtbild so schön konserviert, weil die hatten gar keine Zeit, sich um irgendwelche Baumaßnahmen zu. Geld hatten sie auch keins.
Haben sie um die unwichtigen Sachen halt, wie seit ihr so ist.
Das ist halt
aber jetzt erzählen Sie doch einmal ein wenig, wie es zu dem Spiel kam.
Ja, langsam kommt schon noch.
Ja.
Nicht immer diese Dränglerei hier.
Nein, aber das interessiert also, doch alles.
Also wir haben jetzt einmal erklärt, wie der Begriff Kinderzeche und das historische Herkommen entstanden
ist. Schon mal gut, das ist schon prima.
Das Ganze wurde dann mit einem schielenden Auge nach Rothenburg 1896-97 per Ratsbeschluss des Magistrats der Stadt Dinkelsbühl zur Steigerung touristischer Attraktivität mit einem Festspiel verziert.
Ach, das hat man damals schon so erkannt, Tourismus im Weg, so, schau.
Also Tourismus ist was Nettes. Tourismus ist die einzige Destination, die das Ziel, das sie verfolgt, auch vernichtet. Das ist für uns nicht ganz so einfach. Also wir leben in großem Umfang vom Tourismus, Kinderzeche weniger. Kinderzeche ist ein klassisches Heimatfest. Da haben wir gern Zuschauer, das Geld brauchen wir auch, aber wir machen jetzt nicht irgendwelche Events wegen Tourismus. Aber wie gesagt, das Festspiel ist deutlich aus dem Grund entstanden. Wurde 1897 das erste Mal aufgeführt, als komplette Regiearbeit. Also das ist jetzt nicht irgend so ein Kirchweihfestzug, den man halt macht, sondern da ist in der Gründungsakte der Kinderzeche genau beschrieben, was wer an welcher Stelle zu tun hat und wie der Festzug auszusehen.
So genau ist das?
Ja. Da steht alles genau definiert. Darum haben wir ja immer das Problem, wenn bei uns jemand von außen teilnehmen möchte, das passt halt schlichtweg nicht, weil das in die Choreografie der Gesamtveranstaltung nicht passt. Aber es ist trotzdem ein sehr identitätsstiftendes Fest deswegen, weil natürlich 1897 die Folgen des Verlustes der Reichsstadtherrlichkeit aus 1806 immer noch deutlich zu spüren waren. Bayern hat Dinkelsbühl zwangsübernommen, weil ursprünglich hätte Dinkelsbühl ja schwäbisch werden sollen, wegen des Schwäbischen Reichskreises. So, und jetzt kommen wir wieder bei unseren preußischen Freunden in Ansbach raus. Weil das brandenburgisch-ansbachische Oberamt Crailsheim bis unter die Waldenburg gereicht hat.
So weit?
Ja. Also das ist der ganze, also der große Teil, das ist Hohenlohe, der Hohenlohischen Ebene gehört zum Oberamt Crailsheim. Und deswegen wollte der spätere König von Württemberg die Preußen nicht zu seinen Füßen haben, was ich durchaus verstehe. Mhm. Und dann hat man die Reichsstadt Dinkelsbühl und die Stadt Neu-Ulm gegen das brandenburgisch-ansbachische Oberamt Crailsheim vertauscht. Deswegen ist Crailsheim heute württembergisch. Also Hauerlausch.
Hauerlausch.
Und ja. Die Dinkelsbühler durften bayerisch werden, was jetzt nicht mehr zu ändern ist. Mhm. Aber ich habe, eckige Klammer auf, vor einigen Jahren einmal so einen Preis vom Regierungspräsidenten gekriegt. Mhm. Da habe ich dann mitgeteilt, das sei für mich ein Integrationspreis. Die späte Integration der schwäbischen Dinkelsbühler in Westmittelfranken.
Na, ist aber
also Kinderzech hat einen 10-Tages-Umfang, das ist leicht erklärt, deswegen die Vorgeschichte, die etwas umfangreichere. Durch die Parität gab es in Dinkelsbühl eine katholische Kinderzeche am zweiten Wochenende und eine evangelische am ersten Wochenende.
Das habe ich noch nicht gewusst.
Ja, darum bin ich da. Ne, ich bin ja Missionar geworden.
Ja.
Ne, und diese zwei Kinderzechen wurden dann erst ganz spät zu einer Kinderzeche. Also da kann man fast schon sagen, nach dem Ersten Weltkrieg hat sie das erst aufgelöst.
Das gibt's doch nicht.
So? Da war das Festspiel eine sehr integrative Veranstaltung. Da hat man nämlich dann einmal aufgehört, darüber nachzudenken, wer katholisch und wer evangelisch ist. Mhm. Und das gipfelt in der Spitze jetzt darin, dass die Rolle eines schwer reaktionären katholischen Bürgermeisters jetzt ein evangelischer Pfarrer spielt. Also das ist klasse, Integration hat funktioniert. Und die Botschaft ist relativ einfach, durch das Paritätsedikt hatte man halt diese zwei Veranstaltungen, ja, deswegen dauert die Kinderzeche heute noch 10 Tage. Interessanterweise dauert das Schützenfest in Biberach auch 10 Tage, die sind nämlich genauso dran. Die einzigen, die es bisher geändert haben, sind die Ravensburger, die haben nach dem Krieg die Stadtmauer weggeschliffen. Und das zweite Wochenende ihrer Veranstaltung auch gleich und in Augsburg hat es sowieso nicht funktioniert. Es wird auch was anderes. Also, das heißt, diese Kinderzeche beginnt an einem Samstagvormittag historisch mit Tänzen. Dann gibt es entsprechende Festspiele, die geteilt sind. Eine Festspielausführung findet immer zweiteilig statt, nämlich zuerst im Saal als Ratssitzung und danach als Stadtübergabe auf dem Rathausplatz. Mhm. Und nach dem Mittagsfestspiel schließt sich dann der historische Festzug.
Da muss ich schnell mal was einhaken, ne? Weil ich habe damals Geschäftsgäste gehabt und da haben wir uns natürlich die besten Plätze in der Schranne gehabt. Und wenn wir dann zum Altrathausplatz, haben wir keinen Platz mehr gekriegt von ihm. Ne?
Wenn man so langsam läuft.
Ja, nicht so langsam läuft. Aber wir waren halt von in der ersten Reihe, du weißt selber, da dauert es lang, bis man rauskommt. Und was ich das nächste Mal gemacht habe, dann habe ich eine Frau gebeten vom Altrathausplatz, der Friseurgeschäft oben, und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich möchte ihr Fenster mieten für Gäste. Und die hat dann einen Flügel gehabt. Dann habe ich gleich ein Lied gespielt. Dann habe ich sowieso gute Karten gehabt. Und dann konnten wir von da oben dann wunderbar die Stadtübergabe sehen.
Also bei der Stadtübergabe geht es ja auch nicht um Sehen. Da geht es ums Gefühl.
Ja, natürlich. Aber das wird starr. Du willst schon die Kinderli sehen. Und dann greine dann mit dazu. Wenn dann die Lore oder nach Bleib mit deiner Gnade, da fließe ich fort.
Ist ein gutes Stichwort. Wir messen die Qualität eines Festspiels an verbrauchten Tempotaschen. Man kann ja von hinter der Bühne durchschauen manchmal. Und wenn unsere werten Darsteller das sehr ergreifend machen, dann werden die Tempos gezückt.
Funktioniert
es relativ gut. Das ist aber alles eine Geschichte. Wir reden jetzt nicht von Historie und von nachweislicher Geschichte, sondern von einem gemachten Festspiel, das der Hofrat Ludwig Stark 1897 fertiggestellt hat und dafür hat er Geld gekriegt. Das Einzige, was historisch einwandfrei ist in diesem Festspiel, sind die Namen der Akteure. Die sind nämlich archivalisch nachzuweisen, die waren zu der Zeit alle ratsfähig. Heißt auf der anderen Seite auch, und das muss man jetzt mal der Allgemeinheit deutlich sagen, und ich stehe ja immer auch für historische Wahrheit und auch für Gradlinigkeit, die Geschichte der Kinderzeche, der Lore Hürtin mit der Belagerung der Schweden durch den Spareut, ist alles erfunden. Wir hatten keine Belagerung, wir hatten keine nachweisliche Person Lore Hürtin, sondern das ist alles eine wunderbare Dramaturgie, die der Herr Hofrat Stark da erfunden hat, die, wie gesagt, einen Haufen Tempotaschentücher kostet, ist ja gut, und die uns eine integrative Veranstaltung geliefert hat, in der jetzt erstmalig nach 1648 Katholen und Evangelen miteinander Dinge tun konnten. Und das wird ja auch von der UNESCO-Kommission der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt, dadurch, dass wir seit 2016 oder 17 auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Bundesrepublik Deutschland stehen. Also wir sind da schon, was Kultur angeht, jetzt nicht irgendeine Bauernkirche, weil wir das manchmal
gesagt haben. Das ist richtig, das ist richtig, auf jeden Fall ist das ein wahnsinniges.
Teil des immateriellen Kulturerbes der Republik, auch des Freistaats. Und wir befinden uns auf der Tentativliste. Hab ich auch nicht gewusst, was das heißt. Ne? Das sind ja so Wörter, die muss man auch nicht wirklich kennen. Die Tentativliste der UNESCO heißt, dass wir uns nicht mehr bewerben müssen, um eventuell mal immaterielles Welterbe zu werden. Das ist relativ einfach, für die Welt nicht so ganz wichtig, behaupte ich mal, für uns schon. Aber eine Kinderzeche in dieser Art gibt es halt in Dinkelsbühl und sonst nirgends. Und das kann man auch nicht an irgendeinem Ort nachahmen. Also das funktioniert nicht, weil die Kulisse ist natürlich die Altstadt.
Ja.
Und die steht halt, lass mal da rum. Ne? Also wir sind guter Dinge, dass wir mittelfristig das schon noch schaffen. Ob es jetzt wirklich ein Ziel sein muss, weiß ich nicht. Das wäre schön oder, wie man sagt, mal neudeutsch nice to have. Aber da ist die Anerkennung als immaterielles Kulturerbe der Bundesrepublik für uns wichtiger.
Aber wir haben ja dann auch noch wegen den Christoph von Schmidt zum Erwähnen. Ne?
Haben wir das? Ja, der hockt halt auf dem Marktplatz rum. Und hat ihr Kind einen Comet erfunden.
Das ist doch auch schön. Das ist doch auch was Schönes.
Wenn es gefällt. Ne? Also wir haben Christoph von Schmidt als katholischen Priester, der sich um Kinder bemüht hat und wohl zu seiner Zeit Bestsellerautor war. Ich warne jeden, der sich so ein Buch besorgt und das lesen möchte. Da ist, glaube ich, das Christoph von Schmidt romantisches Erzählen sehr einschläfernd. Also ich habe es nicht.
Also ich habe zum Beispiel die Rosa von Tannenberg hieß sie.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich kann da nicht. Ich bin da nicht. Raus. Ich bin da raus. Wie sah es bildlich? Ich meine, man müsste beim Lesen immer eine Pfanne drunter stellen, dass das Fett, das raustrieft,
auch aufgefangen wird. Mir Weibermeng halt meistens ein wenig sowas.
Wem's gefällt, ist ja recht. Ja. Also er war natürlich prägend und er hat seinen Namen für eine Grundschule gegeben und dann ist doch auch recht.
Und ihr habt ja auch ein ganz tolles Freilichttheater und da kommen ganz namhafte Stücke drin vor. Ne?
Naja, wir haben ein Landestheater Franken-Schwaben, das halt entstanden ist aus einer Initiative der 50er Jahre, wo man in den Reichsstädten Rodenburg und Nördlingen gemeint hat, man müsste miteinander Theater machen. Die Rodenburger und die Nördlinger haben es dann schneller mal vergessen, wie es Geld gekostet hat. Das ist jetzt meine Deutung. Die Dinkelsbühler haben es weiter betrieben. Da saß ich noch im Stadtrat, hat dann der Herr Kultusminister einmal die Urkunde vorbeibracht, dass man das jetzt Landestheater nennt. Es hat den Zuschussbedarf auch nicht erhöht, an die Zuschüsse auch nicht.
Hat das nichts bewegt.
Aber es ist eine wunderbare Einrichtung und die passt natürlich genau zu dem, was ich eingangs schon mal gesagt habe. Ne? Den Bürgerstolz der Dinkelsbühler, der ist nicht zu brechen. Und wir haben ja auch eine gefühlte Einwohnerzahl von über 40.000.
Wie viel seid ihr?
Gefühlte Einwohnerzahl von über 40.000 haben wir locker. Tatsächlich sind wir 12,5. Ne? Aber das spielt ja auch keine Rolle, weil wenn man gefühlte 40.000 Einwohner hat, braucht man ein Theater. Das ist halt der regionalen Lage der Stadt Dinkelsbühl geschuldet. Ja. Die liegt an der Grenze zu Baden-Württemberg, wie gerade schon erwähnt, und hat natürlich den entscheidenden Nachteil, dass sie in der Mitte von gar nichts liegt. Um Dinkelsbühl rum ist halt Pfeilgrad nichts.
Da ist
in einem Umkreis von 20 Kilometern nichts außer heiße Luft und grüne Wiesen und ein paar Bäume. Und ein paar Menschen, die da wohnen, auch zu Recht. Und das führt natürlich schon dazu, dass dieses Mittelzentrum Dinkelsbühl dem Ruf eines Mittelzentrums dann insofern auch gerecht wird, dass da alle Einrichtungen vorhanden zu sein haben, die man halt braucht.
Die man braucht. Man hat ja auch, glaube ich, eine sehr schöne Jugendherberge.
Wir haben alles.
Und dann habt ihr Deutz Flussbad an der Wörnitz dort.
Bin ich im Sommer jeden Tag und ab 10 Uhr anzutreffen, wenn es nicht schneit.
Und dann gibt es ja auch ganz tolle Gastronomie bei euch, ne? Mit Hotels vom Feinsten. Ne?
Naja, wir hatten lange Jahre keine Hotels. Da waren die Restaurationen teilweise das Museum vom Hotel.
Ja.
Zwischenzeitlich hat sich das durch den Zuspruch der Allgemeinheit letztendlich auch ein bisschen Corona geschuldet. Durch mehr Tourismus im Inland stark verändert. Mhm. Wobei, das mag ich schon auch kritisch anmerken, für Bewohner der Altstadt nicht in jedem Fall lustig ist, wenn man in einem Museum wohnt.
Kann ich mir schon vorstellen.
Da geschehen so Dinge, wie wenn ich zu meiner Haustür rausmarschiere, kommt dann irgend so ein netter Touri vorbei und fragt mich, wohnen Sie hier? Mhm. Da habe ich gesagt, naja, wie schaut's denn aus? Der Friedhof ist es nicht.
Das, du warst schon
mal das sind halt so Dinge, ich kenne das aus Rodenburg, das war in Rodenburg, hat es den OB einmal stark geärgert. Da haben Bewohner der Altstadt, bei denen war es ja schon viel früher viel schlimmer, die haben so Spruchbänder ihnen an die Fenster geklebt, bitte nicht füttern, ich wohne hier.
Ja.
Vielleicht braucht man das auch noch mal.
Ah, lieber Gott. Habt ihr ja auch immer noch das Summerbreeze. Ne?
Das tut uns in der Altstadt nicht weh, das ist cool.
Ja, die gehen ja bloß in den Supermarkt. Ne?
Nein, nicht einmal. Die haben ihren eigenen Supermarkt. Summerbreeze, muss man erklären, ist das zweitgrößte Metal-Festival der Republik Deutschland. Mhm. Hat der Kollege Ostertag aus Abtsgmünd von Abtsgmünd nach Dinkelsbühl verlegt, weil er in Abtsgmünd keine Flächen mehr hatte. Findet zwischen Dinkelsbühl und dem Hesselberg statt mit 44.000 Besuchern, Wahnsinn. Ist seit letzter Woche ausverkauft. Also das ist für den Kollegen Ostertag ein großer Aufwand, aber auch ein großes Einkommen, das neidet ihm keiner. Den Aufwand haben die auch. Ich bin bei der sanitätstechnischen Betreuung, weil das mache ich auch noch ein wenig nebenher, des ersten Summerbreeze schon negativ aufgefallen beim Veranstalter. Weil da war der Hauptverbandsplatz hinter der Bühne. Und dann hat man da gerade mit ein paar Betroffenen zu tun. Und dann kam der Veranstalter und hat gesagt, und horch einmal. Dann habe ich gesagt, ja, Achim, üben die noch oder spielen die schon? Und dann war ich schon wieder durch. Also ich hab bei manchen dieser Metal-Stücke sehe ich keine satanistischen Gefährdungen, sondern eigentlich nur Geräuschschäden meiner Gehörgänge. Und ansonsten gilt da der gleiche Spruch.
Je.
Ich habe noch nie 44.000 Verrückte so friedlich auf einem Acker gesehen wie da. Ja. Da passiert eigentlich im Verhältnis gar nichts.
Ja, das habe ich schon gehört.
Da gibt's
keine Raffereien und gar nichts. Ne?
Ne? Und ansonsten sollen die Menschen halt das machen, wenn sie meinen, das ist mir gerade recht. Ich finde es ganz cool. Da wird unser ehemaliger Dekan, war ja evangelisch halt. Ne? Und das ist manchmal schwierig. Der musste dann an den Kirchenbanner anbringen, wo er draufgeschrieben hat, ich bin die Auferstehung und das Licht. Und das beste Bild war die klassizistische Paulskirche mit so einem gelben Banner an der Wand, so in 8 Meter Höhe, und drunter 20 schwarz Verkleidete, die gefragt haben, wo jetzt der Herrgott ihr Stromrechnung zahlt. Hat mir gefallen, fand ich cool. Ne?
Oh Gott, was du alles schon erlebt hast.
Ja, relativ viel ist auch relativ lustig. Aber ansonsten ist bei uns halt relativ viel los, teilweise sogar zu viel.
Wen hast du denn eigentlich schon begrüßen können? Du bist ja der Hans Dampf in alle Gassen, du kennst dich mit allem aus, du bist allrounded, du bist der richtige Powerbag. Also das ist unwahrscheinlich, wenn es um Dinkelspiel geht, also Hans-Peter Mattausch, das ist ein Begriff und jeder was und jeder tut und finde es begnadet von dir, dass du dich auskennst und befasst.
Ich mache mir da gar keinen Kopf, ne? Wer kommt, wird begrüßt. Es gibt Bilder, da war ich 3 oder 4, da hat mir der Herr damalige Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel die Hand geschüttet, da habe ich keine Erinnerung dran.
Aha.
Ich wusste nur dann 2000, 2009. Mhm. Da habe ich Einladung gekriegt von einem Herrn Köhler aus Berlin. Mhm. Ja, war ich auch mal.
Oh, schau.
Ja. Auch Schloss Bellevue, für alle, die zuhören und da nie reinkommen, muss man nicht sehen haben.
Ach doch, sei doch stolz,
ja,
ist doch schön.
Ja, ist doch recht, aber das ist halt, Gott, auch, ist halt auch so eine so Burg. Ne? Und dann war ich halt da, ja.
Jetzt habe ich mal gehört, dass man zu den Dinkelspielen immer Blausieder sagt, wie ist denn jetzt das Kummer?
Gibt sogar einen Film von mir dazu.
Wirklich? Ja. Erzähl.
Der BR hat irgendwann einmal fränkische Sagen, ist ja in der Sache schon wieder falsch, fränkische Sagen abgefilmt. Und da kamen sie auf die Blausiederei. Mhm. Es war wohl so, oder es begab sich zu einer Zeit, oder es war einmal, dass einer der Räte der Stadt Dinkelsbühl während einer Gerichtsverhandlung, das muss man jetzt vielleicht auch noch kurz erklären, der Stadtrat einer Reichsstadt war gleichzeitig auch Gerichtsinstitution. Mhm. Und die Stadträte oder die damaligen Räte waren dann immer auch gleich Richter. Mhm. Und einer dieser Richter ist wohl tatsächlich bei einer entsprechenden Veranstaltung einmal eingeschlafen. Mhm. Was ja auch heute in Gerichten gelegentlich vorkommt.
Bestimmt.
Und wenn Schöffen einschlafen, wird er das Verfahren dann auch als nichtig erklärt und dann machen wir es nochmal. Aber einer sei wohl eingeschlafen und als sie ihn dann gestupft hätten und gefragt haben, was man jetzt mit dem Delinquenten machen soll, hat er Blausieden gesagt, weil er nämlich geträumt hat, dass er heute Mittag eine Forelle oder einen Karpfen essen möchte und den hätte er gern in Essigsud gesotten gesehen.
Aha,
und deswegen hat er Blausieden gesagt.
Ja, ja.
Aber das gilt auch wieder wie vorhin, da war auch keiner dabei.
Ja. Jetzt weiß ich ja, dass Ihr Sohn ein ganz würdiger Nachfolger von Ihnen ist und ganz in die Fußstapfen tritt von seinem Papa, stimmt es?
Naja, der hat mehr gelernt wie ich. Der ist nämlich Historiker. Darum weiß ich ja auch, dass die Geschichten erzählen, wo keiner dabei war. Mhm. Weiß ich nicht. Mein Senior war auch schon Kinderzechhäuptling. Ich habe dann darauf Wert gelegt, dass ich gewählt werde. Mhm. Der Max wurde auch gewählt. Mhm. Also vielleicht kennen wir das ein wenig.
Ja.
Also der Max macht es auch. Mhm. Und er hat auch das andere Ehrenamt noch übernommen, das ich auch noch jahrelang hatte. Es gibt nämlich oberhalb dieser Kinderzeche und des Meistertrunks und diverse andere dieser Feste, Rudenfest Landsberg und Rudenfest Ravensburg und Biberacher Schützenfest und Drachenstichfurt im Wald, eine Vereinigung dieser Kinder- und Heimatfeste in Süddeutschland. Und da hat man mir wohl 2001 oder 2002 einmal zum Häuptling oder Präsidenten gewählt.
Ach was, ja, sag einmal.
Ja, ich war dann ein bisschen Verbandspräsident von 350.000 Verwirrten in Süddeutschland. Und da haben wir halt nette Dinge getan. Da haben wir Rahmenvereinbarungen mit der GEMA getroffen, weil ich das ja auch nicht geht, haben sie gesagt. Und eine Ausgleichsvereinigung nach § 32 KSVO mit der Künstlersozialkasse haben wir auch beschlossen.
Da habt ihr ja wahnsinnige, wichtige Sachen beschlossen.
Das ist halt Verbandsarbeit.
Ja.
Und irgendwann ging es mir halt vor 3 Jahren mal nicht so richtig gut. Da hatte ich aber meinen Ausstieg schon angekündigt, weil ich der Meinung war, 60 ist nicht nur eine Mannschaft, sondern auch ein Alter, mit dem man was aufhören kann. Hatte ich mitgeteilt, ich möchte aufhören. Und dann haben halt meine Verbandskollegen Ausschau gehalten, wenn man da wählen könnte. Und dann haben sie halt meinen Sohn gewählt.
Das ist doch
also
wunderbar.
Also in der Sache hat er das übernommen. Das,
das
kann
ist
er auch,
doch
das
wunderbar.
Macht er auch nicht.
Ja, man liest ja ständig vor ihm in der Zeitung.
Mir geht es darum zu betonen, dass das keine Erbhöfe sind, sondern dass das per Wahl geschieht und dass das mit Fähigkeit zu tun hat. Mhm. Und das,
also das ist ja keine Vetterlerswirtschaft, weil das ist ja gewählt worden. Ne?
Da geht es um Bezugsgrößen in dreistelliger Millionenhöhe. Mhm. Also da ist mit Vetterlerswirtschaft nichts
mehr zu tun.
Das muss schon funktionieren.
Ja.
Also in der Sache machen wir das dann
das
halt.
Schön.
Und darum habe ich ja eingangs auch gesagt, ich bin geschäftsführender Hausmeister.
Weil das hat er so wunderbar gesagt.
Ist ein toller Job.
Sagen Sie, was denken Sie sich persönlich wünschen so für Dinkelsbühl? Was wäre da so in Ihrem Kopf jetzt drin ad hoc?
Manchmal als Bewohner der Altstadt, manchmal mehr Ruhe, etwas weniger Stress, eine Lösung fürs Parkproblem und Ruhe und Frieden über den Wäldern.
Ja, das ist ein weiser Spruch. Ne? Ja, also es hat mich jetzt wahnsinnig gefreut, dass ich Sie da gehabt habe, Herr Hans-Peter Matausch. Wir haben jetzt richtig geplaudert. Ich habe so viel erfahren. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, weil das interessiert mich alles so wahnsinnig. Und es sind Sachen, die ich zum Teil überhaupt noch nie gehört habe. Und das ist jetzt ganz grandios, dass er heute da war bei meinem Podcast. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei ihm.
Ich bedanke mich fürs Dasein. Ich war gerne in Wassertrüdingen. Mir ist kein Schaden geschehen. Und ansonsten habe ich mein Geld die letzten 30 Jahre mit Reden verdient. Manchmal merkt man es noch.
Schön, das hat er wunderbar gesagt, ja. Ja, liebe Hörer, liebe Fans, ich habe noch gleich noch irgendwas zum Anflicken. Wenn jemand gerne mal ein Thema im Podcast bei uns besprechen möchte oder vielleicht selber dabei sein möchte, der ist bitte so gut und tut uns kontaktieren. Und zwar unter der E-Mail Mediapark Fürnheim, das Fürnheim UE natürlich, @gmail.com. Mediapark Fürnheim, ein Wort, @gmail.com. Wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, den wir mal behandeln sollen, ein Thema, egal was, oder Sie selber mal dabei sein möchten bei uns, dann melden Sie sich. Herzlichen Dank. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank, Hans-Peter Matausch. Wunderbar. Das war eine Bereicherung heute wieder.
Gerne. Und wie ich immer zu sagen pflege, frohe Ostern.
Okay, und das war's heute. Hans-Peter Matausch war zu Gast bei Magas Praller Plaudertasche Podcast. Und wenn Sie noch mehr hören wollen von der Maga, dann abonnieren Sie einfach den Kanal. Am Ende der Sendung gibt's einen Button und da drückt man drauf. Und dann können Sie die Maga nochmal hören oder die neuesten Podcasts nächste Woche und. Also, besten Dank, bis zum nächsten Mal. Das war's.